Ja, liebe Gemeinde, nach allem, was wir eben gehört haben, heißt es in Kapitel 17, und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und führte sie alleine auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist es gut. Willst du, so will ich hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, erschraken sie sehr und fielen auf ihr Angesicht. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe hier etwas mitgebracht. Homiletisches Hauptseminar. Homiletik ist die Predigtlehre. Das muss man als Theologiestudent auch belegen. Seminarpredigt zu Matthäus 17, 1 bis 9. Stud Theol, Matthias Laubvogel, Göttingen im August 1982. Ich weiß nicht mehr, wie es dazu kam, dass dieser Text gewählt wurde. Auf jeden Fall hat mir mein Professor eine ganz normale Note gegeben, hat mir aber dann bescheinigt, dass er wohl sehr wohl gespürt hat, dass ich den Text sehr ernst nehme, sehr beim Wort, und hat mich dann gerügt, damit, dass ich das tue, dass ich den ernst nehme, genau diesen Abschnitt, der eben gelesen wurde, falle ich zurück in den Supranaturalismus vor der Aufklärung. Haben Sie das etwas in sich aufgenommen? Auf Deutsch: Supranaturalismus, Übernatürliches vor der Aufklärung. Seit der Aufklärung wissen wir ja, dass sowas nicht geben kann, was hier steht. Und so war es die Aufgabe der modernen Theologie, über die ich in diesem Jahr gerne mal einen Lehrabend machen möchte und werde, damit wir besser verstehen. So war es die Aufgabe der modernen Theologie, die sie sich gesetzt hat, sehr stark zu versuchen, das Übernatürliche aus dem Leben von Jesus zu streichen. Denn dann, so hoffte man, hat man Jesus ungefähr so, wie er wirklich war. Also streiche die Wunder, streiche auch hier die Verwandlung, die vor sich ging. Er wurde vor ihnen verwandelt, so kann man das auch übersetzen. Er wurde verklärt. Und dann hast du Jesus, wie er wirklich war. Wie erklärt man sich aber dann in der modernen Theologie unseres Landes und inzwischen auch, wie unsere Theologie exportiert wird in alle Welt, und sehr viel Schaden anrichtet. Dass so Texte da sind. Das erklärt man sich damit, dass die Jünger ein inneres, existenzielles Erlebnis gehabt haben, dass Jesus wohl ein besonderer Mensch war und dass sie das dann in solche Geschichten gekleidet haben. Also Jesus wurde stilisiert. Die Evangelisten sind Schriftsteller. Sie sind nicht Augenzeugen, sie sind Schriftsteller, die den Glauben der Urgemeinde, der ersten Christen, zu solchen Geschichten geformt haben. Und die Aufgabe der theologischen Wissenschaft ist nun, das zu erkennen, literarisch zu untersuchen und aufgrund der richtigen Weltanschauung, dass es ja keine Wunder geben kann und kein Einwirken der übernatürlichen Welt in die natürliche, das alles zu entflechten. Und dann haben wir ungefähr die Realität vor uns. Viele Bücher sind darüber geschrieben worden, viel Denkarbeit ist geleistet worden und manche Theologen haben am Schluss, wie sie selber bekannt haben, einer zum Beispiel aus England, Bischof Pike, wörtlich zugegeben, ich habe jetzt nur noch ein paar Kieselsteine in der Hand. Warum sage ich das? Das ist ganz wichtig, weil wir heute Abend, das ist die andere Vorbemerkung, zum Beispiel, ein Treffen haben werden von den Frauen, die verantwortlich sind an den Tischen und auch sonst für die Gespräche und die Organisation einer überkonfessionellen, überregionalen missionarischen Arbeit, dem sogenannten Frauenfrühstückstreffen. Und da werden Frauen eingeladen, einmal einen schönen Vormittag zu verbringen. Es kostet auch richtig Eintritt, ist richtig gediegen, die Tische sind gut gedeckt, es gibt ein gutes Frühstück, es gibt gute Musik, es gibt einen guten Vortrag und Gespräche an Tischen über Glaubens- und Lebensfragen. Und heute Abend bin ich eingeladen, den Frauen, die in dieser Region hier das tun, auch in Zusammenarbeit mit der Stadtmission in Offenbach, ein bisschen zu helfen in einem Vortreffen für das nächste Thema des Frauenfrühstücks im März. Das können Sie in unserem neuen Gemeindebrief lesen, der gestern von unserem Zivi im Rentamt abgeholt wurde. Das wird nämlich sein über Esoterik und Magie. Gedankenstrich, eine Lebenshilfe. So heißt das Referat. Und heute Abend soll geholfen werden, ein bisschen diesen Frauen in der Gesprächsführung, wie kann ich denn mit so einem Menschen sprechen, auch als Christ, wenn er jetzt wirklich als interessierter Mensch käme zu diesem Thema. Die fühlen sich ein bisschen unsicher bei diesen zwei Worten, Esoterik und Magie. Und nun verknüpfe ich meine beiden Vorbemerkungen. Leider müssen wir erkennen, das ist jedenfalls meine persönliche Überzeugung, dass es ein Gericht Gottes ist an unserer deutschen Theologie und an unserer deutschen Kirche, allgemein gesagt, ja, dass wir solche Abende tun müssen, machen müssen, solche Vorträge halten müssen, weil wir einen Boom haben, einen unglaublichen Boom, der sich in vielen Zeitungen und in einer gewaltigen Literaturvermehrung in fast allen großen deutschen Verlagen, die bestverkauftesten Bücher, von dieser ganzen neuen Lust am Übernatürlichen haben. Wir müssen Buße tun, alle miteinander, und besonders wir Theologen, dass wir schuldig geworden sind, indem wir das Übernatürliche aus der Bibel gestrichen haben und meinten damit, die Wirklichkeit zu finden. Und nun müssen wir erleben, dass der Mensch hoffnungslos, religiös und übernatürlich sehnsüchtig ist und all diese ganze Sehnsucht bricht sich nun voll Bahn, nachdem wir Jahrzehnte verleugnet haben, dass es Wunder und Übernatürliches und Übersinnliches gibt und bricht sich nun voll Bahn und tragischerweise alles an der Bibel vorbei, alles am christlichen Glauben vorbei. Das ist doch die Situation, in der wir stehen. Das muss uns doch auffallen, das muss uns erschrecken und das muss uns traurig machen und muss uns zur Buße führen. Mich jedenfalls treibt es um, es regt mich auf, es macht mich zornig, es macht mich traurig und ich versuche, meinen kleinen Beitrag dazu zu leisten, das zu ändern. Liebe Gemeinde, ich habe Ihnen gesagt, voraus ging diese Frage, wer denkt denn ihr, dass ich bin? Jesus. Ist ein heilsamer Schock, auch für mich. Am letzten Donnerstag, vor ein paar Tagen, haben wir im Konfirmandenunterricht ein bisschen Fazit gezogen, bis hierher. So, wie weit hat euch das denn bisher geholfen, was zu erkennen über Gott, Jesus? Und ist auch ein heilsamer Schock für mich gewesen, dass eine Konfirmandin sagte, also ich weiß immer noch nicht, ob Jesus wirklich gelebt hat. Wir müssen wirklich aufwachen. Wir dürfen uns nichts vormachen. Wir müssen in unserem Land bei Null anfangen. Geistliches Brachland, Missionsgebiet. Gehen Sie aus der Tür und Sie betreten das Missionsfeld. Sie müssen nicht nach Afrika reisen. Vorausging die Frage, an der Jesus auch genauso wie wir heute interessiert sind, was denken die Leute, wer Jesus ist? Und dann, ihr Jünger, ihr Christen, was denkt denn ihr, wer Jesus ist? Und Petrus sagt es, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Also du bist die zweite Person der Dreieinigkeit, die in die Welt gekommen ist, wahrer Gott und wahrer Mensch, Wort vom Wort und Licht vom Licht, unvermischt und ungetrennt. Ein Mensch ganz und gar, aber mehr als ein Mensch. Und dann sagt Jesus, ja, du hast recht, aber trotzdem ich Gott in menschlicher Gestalt bin, muss ich hier etwas durchmachen? Das hat eine große heilsgeschichtliche Bedeutung und er fängt seinen Jüngern an, davon zu erzählen. Er bereitet sie vor. Und wie das so ist bei Menschen, das ist doch interessant, das geht bei mir und dir genauso. Er sagt, ich werde verfolgt, ich werde gekreuzigt werden, ich werde sterben und ich werde am dritten Tage auferstehen. Und Petrus sagt, das widerfahre dir nur nicht. Haben wir es schon bemerkt, bei was Petrus hängen bleibt? Er hört das Ende gar nicht mehr. Ich werde auferstehen am dritten Tag, denn sonst hätte er ja nicht sagen können, das widerfahre dir nur nicht. Sondern er hört nur Sterben, Tod, Leiden. Und das widerfahre dir nur nicht. Klar, er meinte es gut, es war ja Jesus und er verehrte ihn, er bewunderte ihn. Und er wollte nicht, dass Jesus sowas durchmacht. Aber Jesus fährt ihn an, unglaublich hart. Du denkst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Unser Problem heute ist genau dasselbe. Wir sind normalerweise nicht gottesorientiert, sondern menschenorientiert. Das hat was sehr Starkes damit zu tun, dass wir auf das Sichtbare orientiert sind. Und das ist sehr oft ein Grund zum Klagen und zum Jammern und zum Leiden. Im Vergleich mit anderen sichtbaren Welten hätten wir nicht so viel zu Grund zum Klagen. Reisen bildet. Reisen Sie mal nach Russland, dann können Sie vielleicht verstehen, wie der russische Diplomat in Bonn sagen kann, die Deutschen spinnen mit ihrem Jammern. Die leben im Paradies und wissen es nicht. Aber trotzdem, es gibt persönliche Gründe, viel zu klagen und zu jammern. Das widerfahre dir nur nicht. Wir bleiben da hängen. Und deswegen brauchen die Jünger eine Ermutigung. Bei dem allem, was auf sie zukommen wird, an Belastungen, an Versuchungen, an Glaubensproben, brauchen sie eine Ermutigung. Jesus will die ihnen geben. Die kommt gleich. Und Jesus braucht selber eine Ermutigung, denn er weiß auch, was das bedeutet, diesen Kelch zu trinken, der auf ihn zukommt. Jesus selber beginnt sich jetzt vorzubereiten auf seinen schweren Auftrag, den schon Johannes der Täufer angekündigt hat. Als er Jesus sieht, ruft er aus: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Jesus selbst hat von sich auch gesagt, ich zitiere: Ich bin gekommen, dass ich ein Feuer anzünde auf Erden, aber ich muss mich zuvor taufen lassen mit einer Taufe, und es ist mir so bange, bis ich sie vollendet habe. Jesus hat Angst gehabt. Wenn jemand das unter uns tröstet, mich tröstet es. Jesus hat auch Angst gehabt. Und er hat Blut und Wasser geschwitzt und hat gebetet: Wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber immer wieder mündet Jesus ein, auch dann später im Garten Gethsemane: Dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Nicht wie bei uns, sondern da ist Jesus eben göttlich. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde geehrt. Jesus war versuchbar, aber er ist der Versuchung nicht erlegen wie wir. Keine Schuld, keine Sünde in einem über 30 Jahre langen Leben. Es hat Jesus etwas gekostet, seinen Auftrag zu vollziehen. Es war nicht so, dass ihn der Schmerz nur sanft gestreift hat. Der körperliche und der seelische und der geistliche Schmerz. Schon die Taufe Jesu im Jordan war ein Hinweis auf seinen Tod. Wir taufen ja in den Tod. Und die Taufe von Jesus war schon ein Hinweis, ganz früh an der Anfang seiner Tätigkeit, auf seinen Tod. Und dieser Tod war kein gewöhnlicher Märtyrertod. Da ist nicht nur einer gestorben, so wie das manche Menschen können, für ihre Überzeugung, sondern er war ja ein stellvertretender Tod. Er nahm ja stellvertretend für dich und mich eine ungeheure Last auf sich. Jesus selbst wusste am besten, was für eine Tragweite dieses Leiden hat, von Gott verlassen zu werden am Kreuz. Und deswegen verstehen wir jetzt vielleicht diese harte Antwort: Satan, wer mich von diesem Weg abbringen will, diesen wichtigen Auftrag für die Menschheit zu vollbringen, der ist Satan. Und ob der nun durch Petrus redet oder durch Satan selbst, das ist ganz egal, in dem Moment ist jeder Satan. Und Jesus, das sehen wir in dieser harten Reaktion, musste auch eine ungeheure Kraftaufwendung vollbringen, sich gegen diese Versuchung zu wehren und Gott treu zu bleiben. Er hätte doch auch gerne einen leichteren Weg gegangen. Er wäre doch auch gern einen leichteren Weg gegangen. Genau wie du und ich so gerne den Preis nicht bezahlen wollen, zu Jesus zu gehören. Wir würden so gerne anerkannt sein. Wir würden so gerne, auch ich, verstanden sein, geachtet sein, geehrt sein, gehört werden, in den Medien, in der öffentlichen Welt, ernst genommen werden. Wir wollen so ungern den Preis bezahlen. Das ist doch normal. Und es ist kein leichter Weg. Auch heute, am Ende dieses Jahrhunderts, ganz Christ zu sein, ist ein unglaublich schwerer Weg. Aber das Wichtige ist deswegen, dass wir nicht nur die Hälfte hören, sondern auch den Schluss. Petrus hat nur die Hälfte gehört. Der Gedanke an Leiden und Tod nimmt ihn so gefangen, dass er den Schluss am dritten Tage Auferstehen gar nicht mehr hört. Aber das Leiden ist nur die eine Seite, nach dem Dunkel kommt ein neuer Morgen. Und deswegen ist dieser Wochenspruch so wichtig. Und dass wir durch diesen Predigttext diesen Wochenspruch glauben und fassen können. Ein Licht geht auf über dir und die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, es endet in Herrlichkeit. Es endet in Licht. Und bei allem, was wir auch so gut können, nämlich an schlechten Nachrichten uns aufhalten. Wir sind ja ganz besessen davon, schlechte Nachrichten zu verbreiten und auch zu hören und wahrzunehmen. Und in der letzten Konfirmandstunde haben wir darüber auch geredet. Es war eine ganz anregende Diskussion. Warum ist das Böse eigentlich so viel faszinierender wie das Gute? Ist doch ein Geheimnis. Der Mensch unseres Jahrhunderts ist manchmal ganz verliebt in den Tod. Wie als wenn er eine Flucht nach vorne antreten will. Ich kann es nicht mehr verhindern, also erkläre ich es einfach zum Guten. Die Jünger brauchen also dringend Klarheit und Jesus braucht auch eine Stärkung im Gebet. Und deswegen nimmt er drei seiner Jünger beiseite und besteigt einen Berg. 1979 war ich an diesem Berg, ich war nicht oben. Aber es ist die Tradition, dass es dieser Berg ist. Ich weiß es nicht, es ist nicht ganz sicher, aber es ist sehr gut möglich. Das ist der Berg Tabor in der Nähe von Jerusalem, der gilt bei den Juden als dieser Berg. Und oben drauf steht auch eine Kirche, die Kirche der Verklärung Jesu. Man kann also auf diesen Berg gehen und man sieht wunderschön einen Rundblick über die Weite dieser Ebene, Jezreel-Ebene. Und man kann sich sehr gut vorstellen, dass man auf diesem Berg gut meditieren und beten kann. Man kann sich auch vorstellen, dass man auf diesem Berg sehr gut ein besonderes Erlebnis haben kann. Und dieses besondere Erlebnis sollten die Jünger haben. Frage an uns, haben wir in all dem, was auch trotzdem dieser russische Diplomat sagte, wir leben im Paradies, die Deutschen sollen nicht so viel jammern. Haben wir in Bezug auf unsere persönlichen Widrigkeiten, auf unsere persönlichen Leiden, auf unsere persönlichen Alltagsprobleme, auch diese Zeiten auf dem Berg, wo wir was Besonderes erleben mit Gott? Es muss nicht ein Berg sein. Seitdem diese schöne indirekte Bestrahlung hier abends in diese Kirche strahlt, sitze ich manchmal hier, weil bei vier Kindern im Pfarrhaus manchmal keine Ruhe zu kriegen ist, und sitze hier und habe meine kurze, stille Zeit in dieser Kirche. Wenn vergessen worden ist, die Heizung auszumachen, ist besonders schön. Dann ist warm. Man kann also auch hierher kommen, man kann sich den Schlüssel vom Pfarrhaus ausleihen und kann sich hier abends mal so in die Stille verziehen. Und von außen leuchtet sehr schön indirekt das Licht herein. Ein schönes Dämmerstündchen. Wir brauchen solche Zeiten auf jeden Fall, egal wie, wir brauchen sie ganz dringend, damit wir nicht verschluckt werden von den Nöten der sichtbaren Welt. Wir brauchen einen Durchblick bis hin zum Ziel. Und Jesus hat ja oft so etwas gemacht. Sie können das nachlesen. Er hat nicht immer die Jünger mitgenommen. Er hat es auch sehr oft allein gemacht. Er ist auf jeden Fall ist er abseits gegangen. Und es war noch nicht mal so eine hektische Welt wie heute. Und dann hat er alleine mit Gott Zeit verbracht. Und plötzlich geschieht nun bei diesem besonderen auf dem Berg sein eine Verwandlung. Sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Weiß ist die Farbe Gottes, weil weiß ist die Farbe des Lichtes. Und von Gott heißt es, Licht ist das Kleid, das du anhast. Sie sahen Jesus plötzlich verändert, umgestaltet, verwandelt. Nicht den, wie Jesaja ihn prophetisch schaut. Es war keine Gestalt noch schöne an dir. Du warst der Allerverachteste, du warst verwundet und voller Schmerzen und Krankheit. Das ist Jesus am Kreuz. Aber hinter diesem Menschlichen, das Jesus angenommen hat, um für uns diesen schweren Auftrag zu vollbringen, ist er ja in Wirklichkeit, das heißt in göttlicher Wirklichkeit, wirklich die zweite Person der Dreieinheit. Vater, betet er, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, einmal die Herrlichkeit sehen, die ich hatte, als ich noch bei dir war. Deswegen nimm sie nicht aus der Welt, nimm sie nicht raus auf den Berg Athos ins Kloster, bewahre sie in der Welt. Aber wehe uns, liebe Gemeinde, wenn wir modernen Christen uns anstecken lassen von der Hektik unserer Zeit, die uns nicht mehr solche Zeiten haben lässt. Wir leben natürlich im Tal. Das Bergerlebnis ist das Besondere, ist doch klar. Wer jemals auf einem Gipfel war, der weiß das doch. Aber da können wir nicht leben. Wir leben im Tal. Aber wehe uns, wenn wir nicht solche Bergerlebnisse haben, wo wir die dann mit ins Tal nehmen können. Die Geschichte endet auch damit, dass die Jünger wieder hinabgestiegen sind. Gelebt wird im Tal. Du kannst auf dem Gipfel nicht existieren. Aber du brauchst und ich, wir brauchen solche Erlebnisse, um im Tal ein Licht zu haben, damit uns dieses Tal nicht zur Schlucht wird, durch die wir nichts mehr sehen. Wenn ich auch wandern muss im finstern Tal. Wir brauchen das ganz dringend. Wir brauchen das, was die Zeitung, die neu gegründet worden ist, um das wieder ins Leben zu rufen. Aufatmen nennt. Und sie sahen Jesus und bekamen einen Durchblick bis in die Zukunft, durch alles Leiden hindurch, das kommen würde. Der Wirklichkeitsbegriff der Jünger wird erweitert. Es gibt die übernatürliche Welt. Und sie umgibt uns und dich und mich ganz nah, auch heute Morgen hier. Sie ist nur nicht sichtbar, aber sie ist ganz nah. Und die übernatürliche Welt durchdringt die natürliche Welt. Umgekehrt nicht. Und die unsichtbare Welt durchdringt die sichtbare Welt. Umgekehrt nicht. Und die höhere Dimension umfasst die niedrige Dimension. Umgekehrt nicht. Ich möchte mal was Provozierendes sagen. Der primitivste magische Medizinmann, von dem dieser Referent auch erzählen wird, der hat nämlich lange Zeit in Afrika gelebt. Der primitivste Medizinmann im Busch, der aber weiß, dass es geistige Wesen gibt, außerhalb von uns, Dämonen, Engel, der ist gebildeter, der ist wirklichkeitsnäher, der ist realistischer aus biblischer Sicht als der moderne Mensch heutiger Tage, der im Labor rummacht und meint, Liebe ist nur eine Stoffwechselgeschichte und hinter dieser sichtbaren Welt gibt es ja sowieso nichts anderes. Und wir verhungern in der Fülle unserer materiellen Dinge, weil der Mensch zu mehr gemacht ist als das, als für das. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, er stirbt vom Brot allein. Und das erleben wir heute. Der Wirklichkeitsbegriff der Jünger wird erweitert. Auch unserer muss immer wieder erweitert werden. Auf einmal sehen sie hinter seinem nur Menschsein seine wahre Gestalt. Was hier geschieht, könnten wir eine Vorwegnahme der Auferstehung bezeichnen. Kein Wunder, dass besonders Petrus das nicht vergessen hat. Petrus, viele Jahre später schreibt er, der noch so lange der schwankende Petrus geblieben war, aber dann ein vollmächtiger Zeuge wurde. Er erinnert sich an das Erlebnis auf dem Berg der Verklärung und schreibt in seinem Petrusbrief, denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Ja? Das konnte er dann sagen, da blickte er zurück, jetzt hat er nichts verstanden. Er hat nur gesagt, ist ja toll, hier möchte ich bleiben, ich baue eine Hütte. Er sieht noch voraus, aber dann im Petrusbrief blickt er zurück. Und dann sehen wir, was mit den Toten geschieht. Da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Unglaublich. Wir brauchen uns keine Gedanken zu machen, über was sie redeten. Wenn Sie Matthäus von heute Morgen lesen, wissen Sie es nicht. Aber wir haben ja noch mehr Evangelisten und die ergänzen sich. Im Lukas steht, über was sie geredet haben, die drei. Mose und Elia und Jesus. Also die Jünger konnten es hören. Oder Jesus hat es ihnen später erzählt, ich weiß nicht. Sie redeten, heißt es bei Lukas, von dem Ausgang, welchen er sollte nehmen zu Jerusalem. Also, sie sprachen über die große Bedeutung dieses Todes, der kommen wird. Über die große Bedeutung seines heilsgeschichtlichen Sterbens für die Welt. Hier stehen also Mose, für mich als Ausleger heute Morgen, ein Vertreter des Gesetzes. Und hier steht Elia, ein Vertreter der Propheten. Also das ganze Alte Testament ist sozusagen stellvertretend versammelt. Mose und die Propheten. Und stützen Jesus und bestätigen durch ihr Gespräch mit Jesus, jawohl, du bist der verheißene Messias, der durch uns, bei Mose und den Propheten schon angekündigt, dieses große heilsgeschichtliche Opfer bringen wird. Du bist es, der die ganzen Opfer, die wir im Alten Testament noch gemacht haben, ablöst, indem du dieses eine große Opfer bringst. Ein für alle Mal. Das ist ein schwerer Weg. Jesus braucht Unterstützung. Sein Weg wird schwer sein, aber richtig. Und der erste Vers des Hebräerbriefes sagt es so wunderschön zusammenfassend. Nachdem Gott vor Zeiten und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch das Gesetz und durch die Propheten, hat er in diesen Tagen, die gelten auch noch für heute, zu uns geredet durch den Sohn und vollbracht die Reinigung unserer Sünden. Ein Prediger sagte mal, wenn Jesus das Letzte ist, was Gott anzubieten hat, also nicht das Letzte, ihr versteht, ja, sondern das allerletzte Mittel, was er anzubieten hat für die Heilung der Menschheit, dann ist das auch für uns das allerletzte Mittel. Wie kann da jemand sagen, das ist okay, du bist aufrichtig, deutscher Theologe, für dich mag das der Weg sein, für mich als Buddhist ist ein anderer Weg. Wenn es für Gott der einzigste Weg ist, wenn es für Gott das letzte Wort ist, das er in Jesus gesprochen hat, dann ist es auch für uns das letzte Wort. Und dann haben wir das zu vertreten und zu verkündigen. Auch da fällt ja eine Bastion nach der anderen in unserer Kirche. Und Petrus spürt nur, der versteht überhaupt nichts, aber er spürt, hier geschieht was Wichtiges. Und deswegen will er Hütten bauen. Wahrscheinlich denkt er an die Laubhütten der Juden für das Laubhüttenfest, denn da oben konnte man ja nichts anderes schnell hinstellen als so ein paar Hütten mit Laub bedeckt, wie sie die Juden heute noch bauen für ihr Laubhüttenfest. Er will damit ausdrücken, hier geschieht das Bleibende. Jesus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Was hier geschieht, ist das Bleibende. Und die Stimme aus der Lichtwolke, die das Bekenntnis des Petrus nochmal wiederholt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, sagt, dies ist mein lieber Sohn und fügt noch etwas hinzu, den sollt ihr hören. Also richtig hinhören. Nicht wie Petrus, wir erinnern uns vorhin, ja, nur die Hälfte gehört hat. Ich werde sterben. Das widerfahre dir nur nicht. Und auferstehen. Richtig hinhören. Wenn wir nämlich genau hinhören bei Jesus, dann müssten wir heraushören, das Ende ist Herrlichkeit. Und aus der Stelle, die wir eben am zweiten Petrusbrief zitiert haben, geht hervor, dass Petrus diese Stimme Gottes nicht vergessen hat. Die haben natürlich hinterher mit Jesus noch darüber viel gesprochen, das ist klar. Ich zitiere aus dem zweiten Petrusbrief. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Haben wir es gehört? Also es ist hier ein Erlebnis, wirklich nicht Erkenntnis höherer Welten, abgehoben, Geisterstunde. Es ist wirklich ein Erlebnis in Raum und Zeit. Wären du und ich dabei gewesen, wir hätten unsere Armbanduhren angehabt, die wären gelaufen. Es ist die übernatürliche Welt in der natürlichen Welt, unvermischt und ungetrennt, ganz nah. Und das ist geistliches Leben. Nicht ausflippen in einen Trip jenseits der Vernunft, einen Sprung gegen alle Vernunft machen, Jesus als Droge, sondern mitten in unserem natürlichen Leben, das übernatürliche Leben erfahren. Nicht das Außergewöhnliche tun, sondern das Gewöhnliche außergewöhnlich tun. Ich bin nicht geistlich, wenn ich hier sitze, und ich bin nicht dann ungeistlich, wenn ich Kaffee trinke. Ich bin auch geistlich, wenn ich Kaffee trinke und tue das im Bewusstsein, dass ich jetzt Gottes Schöpfung erlebe und ihm dafür danke. Das ist genauso geistliches Leben. Das ist überhaupt nicht getrennt. Petrus hat es mit der Zeit gelernt. Haben wir gelernt zu hören auf Jesus oder machen wir uns unsere eigenen Vorstellungen über ihn? Dies ist mein lieber Sohn, ist der Sohn Gottes, an dem ich wohlgefallen habe, sollten doch auch wir haben. Wäre doch schön, wenn wir nicht irre werden an Jesus, wenn wir uns nicht ärgern an Jesus, sondern wenn wir wohlgefallen haben an Jesus. Den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Kein Wunder. Immer, wenn in der Bibel die übernatürliche Welt in die natürliche einbricht, erschrecken die Menschen. Aber Jesus tritt zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf, fürchtet euch nicht. Wir haben einen Gott, der immer bei uns sein kann, mitten in allen Widrigkeiten des Alltags. Das ist geistliches Leben. Diese besonderen Zeiten brauchen wir auch. Aber das alles mit hineinnehmen in unseren Alltag, und es ungetrennt und unvermischt als geistliches Leben leben, mitten in der wirklichen, realen, alltäglichen Welt. Das ist geistliches Leben. Und Gott kann uns das schenken, indem er uns einen Blick tun lässt, dass auch wir eine Zukunft haben, die herrlich sein wird. Und dieses Licht, das wollen wir immer mehr lernen, auch dieses Jahr mit hineinzunehmen in unseren Alltag, damit wir dieses Licht auch mitten in den alltäglichsten Verrichtungen bei uns haben. Und dass diese Trennung, diese Kluft, diese Gespaltenheit des modernen Menschen wenigstens ansatzweise in dem Leben von uns Christen geheilt wird. Dass das Leben wieder ganz wird, dass es rund wird. Und dass wir alles, was wir tun, im Glauben tun. Das heißt doch ganz einfach, in der Verbindung mit Jesus Christus leben und seine Schöpfung erleben. Das wünsche ich uns, und dass wir uns da auch in der Bibel weiter vertiefen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.